ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Hallöchen, ihr Lieben und herzlich willkommen. Ihr hört Is So, den Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
Und der bezaubernden Julia Rohrmoser.
So, und bevor es losgeht, habt ihr uns eigentlich schon auf Spotify abonniert? Wenn nicht, dann macht das gerne mal. Man kann uns jetzt sogar dort auch bewerten mit Sternchen. Also Achim und ich würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. So, und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr spannenden Thema. Ich hätte ehrlich gesagt niemals gedacht, dass man daraus eine Folge machen kann. Für mich ist es einfach immer nur ein leckerer Frühstücksaufstrich, ehrlich gesagt, gewesen. Wir zoomen heute mal ganz tief rein in die Lebensmittelkunde und sprechen heute nur über...
das Thema Honig.
Ja.
Ja, und ich finde das total spannend und deshalb machen wir auch tatsächlich einen Podcast zu. Ich war nämlich tatsächlich gerade für einen TV-Beitrag in Bremen und zwar in einem der größten Honiglabore der Welt und ich war so beeindruckt, denn Honig ist eins der meist gefälschten Lebensmittel. Ich sag mal, Honig ist quasi die Rolex der Lebensmittel. Honig ist teuer, die Produktion ist limitiert, also die Anzahl der Bienen oder die überhaupt noch vorhanden sind, die Bienenvölker, die können den Bedarf gar nicht decken, weil der Bedarf höher ist als das Angebot. Das heißt also, Honig ist heiß begehrt. Deshalb ist Honig auch für Fälscher äußerst lukrativ. Mhm. Das Labor Interg in Bremen ist sozusagen wie das Scotland Yard des Honigs. Und was ich da gelernt habe, um mal ein bisschen zu spoilern, ist, dass Honig das absolute Naturprodukt ist, das wir haben. Denn Honig darf laut Honigverordnung nichts entnommen werden und auch nichts hinzugefügt werden. Also außer sind natürlich Fremdpartikel oder das sind noch Bienenbeinchen oder Körper oder wie auch immer. Und Fälscher strecken den Honig zum Beispiel oft mit Sirup, denn der ist billiger und besteht wie Honig hauptsächlich aus Zucker. Und damit das nicht der Fall ist, analysieren Honiglabore den Honig bis ins Detail, bevor der bei uns in den Handel kommt.
Okay, das ist richtig krass. Das habe ich auf jeden Fall nicht gewusst. Ich habe mich auch schon häufiger gefragt, wie geht es eigentlich, dass beispielsweise in Rapshonig auch nur Raps drin steckt.
Das ist total verrückt, denn die Biene fliegt nämlich maximal 6 Kilometer weit weg von ihrem Bienenstock. Mhm. Was anderes überlebt sie nicht. In der Regel liegt der Sammelradius so bei 3 bis maximal 4 Kilometer. Eine einzelne Biene hat im Sommer am Tag etwa 10 Flugeinsätze.
Wow.
Und in einem Bienenleben wäre das eine Flugstrecke von ca. 8000 Kilometern. Das entspricht etwa einer Strecke Frankfurt am Main nach Los Angeles, wenn du da einmal rüberfliegst.
Oh, crazy.
Das ist ein bisschen weiter, aber ungefähr gleich. Und für 1 Pfund Honig müssen die Bienen dreimal um die Erde fliegen. Also das ist schon für 1 Pfund Honig. Das ist schon echt irre viel, also für ein Glas Honig. Ja. Aber zurück zu deiner Frage. Also die Biene hat etwa einen Radius von 3 Kilometern rund um ihren Bienenstock. Und deshalb kann man auch schon recht genau sagen, um welche Honigart es sich handeln muss. Also steht der Bienenstock inmitten von Rapsfeldern, dann sind wahrscheinlich auch viele Rapspollen drin. Wenn nicht, darf der Honig erst gar nicht so ausgewiesen werden.
So.
Na, also da sind jetzt nicht ein paar Rapspollen drin oder da wird mit
das
Raps sozusagen angereichert oder so, sondern es müssen da vor allem Rapspollen drin sein.
Okay.
Und bevor der Honig bei uns im Supermarkt landet, gibt es strengste Kontrollen, um die Echtheit zu garantieren. Also sagen wir mal so, wo beispielsweise Löwenzahnhonig draufsteht, muss auch zum Großteil, das steht in der Honigverordnung, Löwenzahnpollen enthalten sein.
Okay.
Aber die Labore, die können nicht nur die Pollen, und das ist das Interessante, die Pollen in einem Honig bestimmen, sondern auch, ob der tatsächlich aus einer bestimmten Region stammt, die angegeben ist.
Oh.
Und da gibt es regelrechte Honigagenten, wie beispielsweise Dr. Sebastian Klingenberger. Das ist so ein echter 007 des Honigs. Dem habe ich mal über die Schulter geguckt in dem Labor und ich war echt beeindruckt.
Mhm.
Beispielsweise durchläuft jeder Honig eine NMR-Spektroskopie. Das ist quasi eine Computertomographie, bei der die molekularen Beschaffenheiten des Honigs analysiert werden. Also dabei wird beispielsweise auch das Zuckerverhältnis der jeweiligen Honigsorte analysiert. Also wie ist das Verhältnis von Fructose zu Glucose? Da gibt es nämlich auch himmelsweite Unterschiede. Und das ist wie ein persönlicher Fingerabdruck. Also Rapshonig hat beispielsweise, was ihn auch bekömmlicher und besser verträglicher macht, einen höheren Anteil von Glucose als Fructose. Deshalb ist der auch, also je streichfester und je cremiger ein Honig ist, umso höher ist der Glukoseanteil, umso besser verträglich ist er letzten Endes auch
spannend.
Für fruktosesensible, fruktoseintolerante Menschen.
Okay.
Und die Ergebnisse werden dann mit Tausenden von Honigdaten abgeglichen und entspricht der Honig den molekularen Bestandteilen der jeweiligen echten Sorte, dann ist der Honig okay. Mhm. Gibt es ein Match mit Biodaten einer gefälschten Sorte oder gibt es gar keinen Treffer, dann gilt der Honig als Fälschung und ist sozusagen entlarvt. Das ist wirklich ein...
Das ist eine Wissenschaft für sich.
Das ist ein hochtechnologisiertes Verfahren. Aber zusätzlich gibt es tatsächlich Honigdetektive, wie so ein Sebastian. Und der sieht unter dem Mikroskop die Pollenart und zählt die Anzahl aus. Also der sitzt wirklich am Rastermikroskop, schaut sich das an und dann passen die Pollen quasi zu der angegebenen Sorte. Dann gilt der Honig als bestätigt. Also ist total irre. Der 007 Sebastian, der kann hunderte von Pollen aus dem Kopf zuordnen. Er weiß also, das ist eine Löwenzahnpolle, das ist ein Sauerampfer, das ist eine Akzelia, also der Büschelschön, der als Zwischenfrucht in den Feldern eingesetzt wird. Oder ist es eine Akazie? Und er kann sogar die Pollenvielfalt beziehungsweise an der Flora der Region erkennen und bestimmen, wo der Honig herkommt. Also wenn da noch andere Pollen mit drin sind, dann sieht der, es stimmt, das passt zu der Flora der Region und das kann stimmen und haut hin. Total abgefahren. Er kann also auch sagen, ob der türkische Anzerhonig auch wirklich aus dem Anzergebirge stammt oder wenn er beispielsweise in einem deutschen Waldhonig eine Kaffeepolle findet, dann würden bei dem die Alarmglocken angehen, dann würde der Honig erst gar nicht verzehrsfähig werden und bei uns im Handel. Also, das ist im wahrsten Wortsinn der reine Wahnsinn, der Wahnsinn im Dienste für den Verbraucher, damit auch im Supermarkt nur ein reiner, natürlicher und der im Honigregal landen darf, auch mit einem Etikett versehen darf.
Ich finde, das ist so spannend. Wirklich, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Und ich finde es auch spannend, dass du eben gerade schon so ein bisschen aufgegriffen hast mit flüssigem Honig, nicht so flüssigem Honig, dass es da tatsächlich auch Unterschiede gibt, ne, was das Zuckerverhältnis angeht. Aber ist Honig dann auch tatsächlich gesünder als andere Süßungsmittel, frage ich mich.
Also grundsätzlich ist Honig mal ein tolles Naturprodukt, wie wir eben schon gehört haben und dem auch eine gewisse Heilwirkung nachgesagt wird. Es soll antibakteriell, entzündungshemmend wirken und auch vor Heuschnupfen abhärten. Mhm. Beispielsweise gibt es Propolis aus dem Bienenstock, das eine starke antibakterielle Wirkung haben soll. Mhm. Ich nehme das selber und kenne das von Entzündungen. Ich kenne es tatsächlich auch von Fischen oder von Kois und mir dieses Propolis als antibakterielles Mittel für Hautkrankheiten und so weiter anwendet. Und da muss ich sagen, die Erfahrung zeigt, es wirkt tatsächlich gut. Allerdings besteht Honig zu 75-80% aus Zucker und er enthält keine nennenswerten Mengen an Vitaminen und Mineralstoffen. Also wenn man das jetzt mal aus rein ernährungsphysiologischer Brille und Sicht betrachtet, das unterscheidet ihn also nicht wesentlich vom gewöhnlichen Haushaltszucker von der Saccharose. Und auch vom Zuckerverhältnis sind sich Haushaltszucker oder der Rübenzucker und der Honig sehr ähnlich. Mhm. Ein Haushaltszucker hat ein Fructose-Glucose-Verhältnis von etwa 50-50, weshalb beim einen im Allgemeinen auch relativ gut vertragen wird. Also auch im Haushaltszucker ist Fructose drin. Mhm. Aber damit kommen fruktosesensible, fruktoseintolerante Menschen, je nachdem, noch einigermaßen klar. Fruktosesensible Menschen haben immer ein Problem, wenn der Fructoseanteil im Verhältnis zu dem Glucoseanteil höher ist. Dann wird es schwierig. Beim Honig ist es so, dass die dünnflüssigen Honigarten oder Sorten den höchsten Fructosegehalt hat. Also Honige, die eher fest und cremig sind, wie beispielsweise der Rapshonig, der hat generell einen niedrigeren Fructosegehalt. Ich habe mir die hier mal rausgeschrieben. Also die Akazie hat zum Beispiel den höchsten Fructosegehalt mit 43,8%. So ein Heidehonig liegt bei etwa 40,2% Fructose und 32,4% Glucose. Mhm. Und es geht dann runter über Linde, Löwenzahn. Der Rapshonig hat 39% nur in Anführungszeichen Fructose und so ein Waldhonig liegt noch drunter bei 32,4% etwa. Das sind also etwa Angaben. Mhm. Und je geringer sozusagen der Fructosegehalt ist, so besser bekömmlich ist er eigentlich. Und man sagt ja heute, wir haben das große Fructose-Thema auch gemacht, desto besser ist es eigentlich nachhaltig auch für die Leber. Ne? Also zu viel Fructose führt zu einer nicht-alkoholischen Fettleber, wenn man zu viel davon isst. Also Zuckerart, Festigkeit und das Aroma, die hängen maßgeblich von der Pollenart ab. Also wenn Honig kristallisiert, dann ist er nicht gleich schlecht, sondern enthält anteilig mehr Glucose als Fructose. Ne? Dann, oder wenn sich so Brösel im Honig befinden, dann ist ist das oft ein Zeichen, dass der Imker den Honig einfach zu wenig geschleudert und gerührt hat. Und da man dem Honig ja außer natürliche Fremdpartikel und Tierbestandteile, Bienenbestandteile, nichts entnehmen oder nichts zuführen darf, lässt der Imker die Krümel dann einfach drin. Qualitativ macht das jetzt keinen großen Unterschied. Übrigens, Honig zählt zu den wenigen Lebensmitteln mit Reis und Nudeln, die ja trocken sind, die eigentlich kein MHD brauchen und eigentlich nie schlecht werden.
Ja.
Und nicht umsonst ist Zucker oder Salz ja auch ein Konservierungsmittel. Ne? Mhm. Aber was ich finde, was den Honig tatsächlich ausmacht, ist, dass er so eine wahnsinnig große geschmackliche Vielfalt hat. Und das hat mich echt beeindruckt. Also
okay, und was gibt's da zum Beispiel für Unterschiede? Weil für mich schmeckt gefühlt jeder Honig, den ich bisher probiert habe, fast gleich. Aber wahrscheinlich habe ich auch noch nicht so viele.
Ja, ich habe tatsächlich mal ein paar mitgebracht. Wir können mal so ein kleines Honigtasting machen.
Ich habe mich so auf diese Folge gefreut.
Also ich habe hier beispielsweise mal mitgebracht Orangenblütenhonig. Ich habe so einen Rapshonig. Wildlavendelhonig beispielsweise. Also wilder Lavendel, das ist jetzt nicht kultiviert in Feldern. Also auch da muss die Pollenanzahl stimmen. Wir haben hier aus Südfrankreich einen Blütenhonig. Und auch da ist es so, da muss auch die Region dann tatsächlich stimmen. Also man kann an der Pollenvielfalt auslesen, und das wird auch gemacht, ist das wirklich ein Honig da aus Südfrankreich, wenn es denn draufsteht. Oder, was total irre ist, finde ich, ist ein Avocado-Honig.
Oh Gott, ist es lecker?
Ja, also kann man sich eigentlich einen Avocado-Honig so gar nicht vorstellen. Kannst du ja gleich mal probieren.
Ja, mache ich.
Wir haben einen Rosmarin-Honig. Oder hier nochmal ein Heidehonig und auch da, der muss natürlich aus der Heide kommen. Oder auch ein Akazienhonig. Und der Akazienhonig ist ja wirklich der, der eigentlich den höchsten Fruktosegehalt hat. Und du siehst auch schon, dass der im Vergleich zu den anderen Honigsorten sehr dünnflüssig ist. Ja, und der wird auch nicht fest. Okay. Der bleibt eigentlich so dünnflüssig, wie er ist. Aber ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal.
Soll ich jeden probieren oder willst du mir deine Favoriten geben?
Ja, du probierst jetzt mal, ich würde mal sagen, du probierst jetzt erstmal hier den Akazienhonig.
Okay, sehr gerne. Ich habe hier Gott sei Dank ein paar Löffel, ne? Okay, ich komme da gar nicht rein. Der ist ja richtig dünnflüssig. Okay, Moment.
Der läuft ja halt auch vom Brot, ne? Da beschweren sich viele.
Ist jetzt noch, ist nicht mein Favorit.
Schmeckt so ein bisschen blumig, ne?
Ja, genau.
So, jetzt, ich mache dir mal einmal.
Der ist mir ein bisschen zu dünnflüssig.
Den Blütenhonig aus Südfrankreich. Auf. Und man merkt, der ist auch sehr fest. Aber wenn du mal riechst,
Feste finde ich toll.
Dann denkst du wirklich, du stehst da in Südfrankreich.
Ich war da leider noch
so,
nicht.
In so einem Blumenfeld. Aber so, dann stell dir einfach vor, musst nicht mehr
toll.
hin. Und du merkst, der ist eigentlich schon viel cremiger, ne? Und viel, viel kräftiger. Also da kann man davon ausgehen, je cremiger der ist, obwohl er dann auch schon anfängt, wenn er hier jetzt im Warmen steht, dann wird er schon dünnflüssiger. Aber der ist cremiger, das heißt, er hat einen hohen Glukoseanteil im Verhältnis zu Fructose. Und jetzt
was dann ja bekömmlicher ist, ne? Also ist der ja eigentlich.
Was dann für Leute, die Probleme mit Fructose und bekömmlicher ist, dann würde ich dir nochmal so den Rapshonig, weil das ist
gerne.
Ja der Rapshonig hat ja mit dem Waldhonig, und du siehst, der ist ja extrem cremig, der Rapshonig. Den höchsten Glukosegehalt.
Das ist ja fast wie eine Butter, wenn ich jetzt hier versuche, was rauszunehmen. Genau. Okay.
Und man hat auch, wenn man da reinriecht, so den Eindruck. Also die schmecken schon.
Aber lecker.
Würdest du immer noch sagen, und so jetzt zeige ich dir nochmal einen.
Gerne.
Und zwar ist das ist eigentlich mein Lieblingshonig geworden, seitdem ich diese Verkostung gemacht habe. Und zwar ist das der Avocado-Honig. Oh,
da bin ich ja jetzt gespannt, dass du mir den jetzt ausgerechnet gibst. Okay.
So. Und wenn du da schon mal dran riechst, das ist fast wie so ein Zuckerrübensirup. Also der hat nichts Blumiges, sondern der riecht so karamellartig.
Ja, der
also
riecht
fast
auch
wie so
aus wie Karamell.
Ja,
ne?
Intensives, würziges, karamellartiges Aroma hat der.
Das ist wirklich wie flüssiges Karamell einfach. Und das ist aber so richtig, das ist der süßeste von allen gefühlt.
Ja, also von der absoluten Süße ist der. Also der kommt aus Mexiko.
Krass.
Und ist ein Avocado-Honig. Und eins erspare ich dir, das ist der Löwenzahn-Honig.
Wieso?
Kriegt man auch nicht überall. Aber der Löwenzahn-Honig, der schmeckt, als ob du quasi in einem Schweinestall stehst.
Oh.
Also der hat so einen richtig penetranten Geschmack. Und also der schmeckt ganz eigen.
Okay.
Naja,
ja, gut,
weil das ist natürlich der Honig. Und du siehst ja, dass die Vielfalt echt groß ist. Die geschmackliche Vielfalt sozusagen. Das ist ein reines Naturprodukt. Und so schmeckt das dann auch im Glas. Also du schmeckst die Region, du schmeckst die Pollenart und deshalb ist finde ich Honig so ein tolles Naturprodukt.
Ja, ich wusste gar nicht, wie viel Auswahl es da gibt und was für unterschiedliche Honigsorten.
Also du siehst, Honig ist nicht gleich Honig.
Nee, ne? Null.
Und die Bandbreite ist da relativ unterschiedlich. Und ruhig mal durchprobieren und mal ausprobieren. Und wie gesagt, je cremigere Honig, desto besser bekömmlicher ist er eigentlich. Ja.
Und es war auch der mir tatsächlich am besten geschmeckt hat. Der
Rapshonig.
Der Rapshonig. Nee, schön. Ich würde zum Schluss tatsächlich gerne nochmal auf einen bestimmten Honig zu sprechen kommen. Den haben wir jetzt hier, glaube ich, gar nicht auf dem Tisch stehen. Der wird auch immer wieder gehypt. Und zwar der Manuka-Honig. Ich habe den selbst auch irgendwie noch nie gegessen. Da stehen ja immer auf den Verpackungen sowas drauf wie MG Plus und dann so eine Zahl wie 250 oder 900. Was hat es damit auf sich?
Meine ehrliche Meinung, auch wenn ich mir damit vielleicht jetzt nicht nur Freunde mache, aber ich mache den Trend mit dem Manuka-Honig nicht mit. Zum einen bin ich ein Fan von regionalen Lebensmitteln und wir haben tolle Honigsorten, wie du gesehen hast, hier in Deutschland, wie zum Beispiel den Honig aus der Lüneburger Heide. Zum anderen futtern wir den Neuseeländern tatsächlich da den Honig weg. Die müssen nämlich den weltweiten Manuka-Hype, übrigens ausgelöst durch viele Hollywood-Stars und nicht durch wissenschaftliche Erkenntnisse, den müssen die decken und bleiben dabei selbst auf der Strecke. Also die verkaufen mehr ins Ausland, als der eigene Bedarf da letzten Endes ist. Und was die gesunden Inhaltsstoffe betrifft, vorweg, wenn ein Lebensmittel, eine therapeutische oder wenn es Wunder bewirken würde, dann würde man den nicht mehr im Lebensmittel oder im Supermarkt kaufen können, sondern es wären Medikamente und Therapeutika, die über die Apotheke oder die Arztpraxen verkauft und verteilt werden. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass der Manuka-Honig einen besonders hohen Anteil an sogenannten MGOs, also Methylglycoxal, hat. Aber dazu gibt es auch keine evaluierte Studie, allenfalls Laboruntersuchung. Und man findet auch keine gesicherten Daten, wie viel MGO sich in heimischem Honig befindet, weil es auch nicht deklariert werden muss oder auch deklariert wird, weil es eben keine gesicherten Nachweise zur Wirksamkeit gibt. Es gibt da Untersuchungen zu, aber keine evaluierten Studien. Das ist ein Stoff, der antientzündlich, antibakteriell wirken soll, was er mit Sicherheit, ich habe das ja vorhin schon gesagt, auch tut. Oder aber ob es jetzt deswegen unbedingt der Manuka-Honig sein muss aus Neuseeland, ist tatsächlich für mich zumindest fraglich. Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Wer also gute Daten und Argumente für Manuka hat, immer her damit. Ich habe keine Manuka-Resistenz. Ich höre mir das auch gerne an.
Und, wir können auch gerne mal
diskutieren.
Ja, sehr gut. Okay, aber dann haben wir das wenigstens mal geklärt. Alles klar. Ja, vielen Dank, Achim. Es war sehr, sehr lecker und auch sehr spannend heute die Folge. Ich habe gerade richtig Lust auf so ein Honigbrot bekommen. Kleiner Geheimtipp von mir, Mandelmus mit Honig drauf. Das kenne ich seit meiner Kindheit. So habe ich den Honig immer verzehrt.
Mandelmus mit Honig oben drauf.
Ist so lecker.
Das ist so ein bisschen wie Roulade. Ne? So Fleisch im Fleisch im Fleisch. Aus dem Bacon, dann kommt Rindfleisch und dann noch die Hackfüllung.
Genau.
Und quasi zur Dekoration die Gurke.
Extra süß. Ja. Nein. Aber jetzt kommen wir tatsächlich auch schon zu unserer Frage der Woche.
Frage der Woche.
Und zwar zu unserer Nussfolge vom Dezember. Sollte man Nüsse vor dem Essen einweichen und könnte das einen Unterschied bei den Nährwerten machen oder wie unser Körper halt die Nüsse aufnimmt?
Also meine Oma hat früher Nüsse eingelegt, aber in Schnaps oder wir haben draußen Nusslikör gebraut. Manche weichen Nüssen ja auch in Schokolade ein, gibt es ja auch, ne? Unter den Schokoladenbrunnen halten. Nein, also das Nüsse einweichen ist tatsächlich eine große Diskussion, was dahinter steckt. Die Einweicher behaupten, das Einweichen deaktiviert Stoffe, die wiederum die Aufnahme gesunder Nährstoffe hemmen sollen. Mhm. Allen vorweg die Phytinsäure. Sie hemmt die Aufnahme von Vitaminen und Proteinen und verhindert die Aufnahme von wertvollen Mineralstoffen aus Nüssen, Samen, Getreidekörnern oder Hülsenfrüchten beispielsweise. Und durch das Einweichen soll der Gehalt an dieser Phytinsäure quasi ausgewaschen werden. Deshalb behaupten einige, dass Nüsse so gesünder seien. Es wird davon gesprochen, dass die Nüsse aktiviert werden oder das gesamte Nährstoffspektrum dadurch bestmöglich oder optimal besser genutzt werden kann, also an gesunden Inhaltsstoffen. Gibt aber auch da keine wissenschaftlich evaluierte Studie, die das eindeutig belegt. Im Gegenteil, es gibt sogar Untersuchungen und Studien, die davon berichten, dass Einweichen sogar Blähungen verursachen können oder und Nüsse dadurch Mineralstoffe oder gar Vitamine verlieren und ausgewaschen werden. Es bleibt also wohl oder übel eine Diskussion, das Ganze. Aber wenn man beispielsweise Milch aus Cashews herstellen will, dann muss man die Nüsse natürlich einweichen, um daraus halt eine Cashewmilch zu machen und Co. Okay. Auch für so Cashew-Käseprodukte und so weiter wird das natürlich eingeweicht. Also das eine bleibt eine Diskussion, aber für den Cashew-Trend sozusagen, da muss es natürlich eingeweicht werden.
Okay, vielen, vielen lieben Dank. Ich versuche natürlich nochmal kurz wieder die Folge zusammenzufassen. Honig ist das absolute Naturprodukt. Ich glaube, das haben wir jetzt alle mitbekommen durch diese Folge. Also besser kontrolliert geht's nicht. Also ich weiß, wenn ich einen Wildblütenhonig aus der Lüneburger Heide kaufe, dann ist das auch der Wildblütenhonig aus der Lüneburger Heide. Und genau, was ich noch mitgenommen habe, ist, ja, je geringer der Fructoseanteil sozusagen im Honig ist, desto bekömmlicher ist er zum Beispiel für Leute, die Fructoseintoleranz oder eine Fructoseintoleranz haben. Und ernährungsphysiologisch ist es nicht unbedingt besser als normaler Zucker, aber Honig wird zum Beispiel eine Heilwirkung nachgesagt und kann zum Beispiel vor Heuschnupfen oder sowas abhärten. Das sind so die Sachen, die ich mir gemerkt habe.
Ja, das hast du hier ganz gut gemerkt.
Sehr gut. Das war's dann auch schon wieder. Vielen, vielen lieben Dank, Achim, für die süße Folge. Und mich würde jetzt mal interessieren, vielleicht gibt es ja so Hobby-Imker unter euch oder so. Was ist denn euer Lieblingshonig? Schreibt uns das mal, weil ich habe ja jetzt für mich entdeckt, welcher war das? Der Rapshonig. Das ist jetzt mein Favorit, der kommt jetzt immer auf meine Liste beim Einkaufen. Also schickt uns gerne mal Feedbacks, Fragen an isso@edeka.de oder bei Instagram und lasst natürlich auch gerne euer Feedback und eine Bewertung bei Apple oder bei Spotify da.
Das freut uns, das ist unser Honig.
Genau, der geht runter wie Honig. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers.
Cheers.